Es ist schön, wenn wir miteinander Advent feiern können. Heute grüßt uns Johannes der Täufer mit dem Wort, bereitet dem Herrn den Weg und macht seine Steige richtig. Wir wollen miteinander vom Lied 14 die Verse 1 bis 4 singen. Lied 14, die Verse 1 bis 4. Wir wollen beten. Du, unser Herr, wir wollen dir danken, dass du dein Licht auch in der Dunkelheit unserer Welt so hell leuchten lässt und jetzt auch hineinscheinst in unser Leben. Du gibst uns diesen Tag der Ruhe und der Stille. Und wir wollen dir danken, dass wir jetzt nicht bloß im Getriebe der Festvorbereitungen stecken bleiben brauchen, sondern vor dir still werden dürfen. Hilf uns, dass wir zur wirklichen Stille kommen. Und du musst jetzt bei uns auch die großen, schweren und belastenden Hindernisse zeigen, die du wegräumen willst, damit das Fest anbrechen kann, damit du als Herr und König bei uns einziehen kannst. Du weißt, was uns heute Morgen bedrückt, was uns Not macht. Wir wollen es bei dir ablegen und in der Stille beten. Danke, Herr, dass du denen erscheinst, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes. Amen. Lukas 1 steht der Lobgesang des Zacharias, das war der Vater von Johannes dem Täufer, und er beschreibt, wie das ist, wenn Jesus bei uns einkehrt. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet, eine Macht des Heils im Haus seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham, uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, und jetzt spricht Zacharias zu dem kleinen Kind Johannes, der später der Täufer war, du Kindlein wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebe seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens.
Wo sie an, da, da, da.
Nun singen wir das Lied, das auf den Johannes den Täufer gedichtet wurde, von Valentin Thilo, der lebte in Königsberg. Mit Ernst, o Menschenkinder, das Lied 9, alle 4 Verse. Und nun lesen wir aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 11, den Bericht von dem inhaftierten Johannes, dem Propheten, dem Täufer. Matthäus 11, Vers 1 bis 15. Er war ja in Haft gekommen, weil er dem Herodes, seinem Sohn des Herodes des Großen, einen Ehebruch vorgehalten hat und er hat dann sein Leben dafür gelassen. Es begab sich, als Jesus diese Gebote an seine 12 Jünger beendet hatte, dass er von dort weiterging, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen: Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Als sie fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk von Johannes zu reden. Was seid ihr hinausgegangen in die Wüste zu sehen? Wolltet ihr ein Rohr sehen, das der Wind hin und her weht? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen in weichen Kleidern sehen? Siehe, die weiche Kleider tragen sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor ihm her, dass der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Der aber der Kleinste ist im Himmelreich, der ist größer als er. Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis heute leidet das Himmelreich Gewalt, und die Gewalttätigen reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes, und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der kommen soll. Wer Ohren hat, der höre. Wir haben ja miteinander die schöne Adventszeit gefeiert, diesen schönen Adventsabend gehabt. Und da hat mir jetzt erst einer diese nette Geschichte erzählt, dass sie da ein Kind dabei hatten. Und als ich da anfing zu reden und das zu erklären, was Advent bedeutet, da sagte dieser kleine Kerl dann, der Mann schimpft. So kann es manchmal gehen. Man ist erfüllt von der Weihnachtsfreude, aber die anderen sagen, der sieht ja ganz grimmig aus, der ist ja unheimlich und der spricht so ernst. So geht's ja auch mit Johannes dem Täufer. Immer wieder, wenn wir in diesen Adventstagen an ihn erinnert werden, da kriegen manche eine Gänsehaut und sagen, das ist gar kein Freudenbote, das passt doch gar nicht zu diesen glitzernden Freuden, zu den Lichtern, die wir anstecken, zu den festlich dekorierten Zimmern. Es ist doch etwas Unheimliches um den Johannes. Er hat so ein ernstes Thema, immer wenn er redet. Ob wir ihn nicht missverstehen, ob wir ihn wirklich kennen, er ist ein Freudenbote. Er redet davon, der Heiland kommt, der Erlöser, der Retter. Aber ihr müsst ihm den Weg bereiten, ihr müsst die Hindernisse wegräumen. Warum machen wir immer so, als ob dies ein trauriges, ein ernstes Thema wäre, wenn es um die Hindernisse geht, die weggeräumt werden müssen? Wenn er die Umkehr anspricht, es ist doch eine gute Sache, wenn man plötzlich in die richtige Richtung läuft. Johannes ist ein Freudenbote. Er will uns den Weg bereiten, dass die Festfreude auch bei uns einkehren kann. Aber tatsächlich bringt er uns heute ein ernstes Thema. Das ist mein erster Punkt, die Not mit den Zweifeln. Also, da wird plötzlich in diesem Abschnitt davon gesprochen, dass man das nicht glauben kann. Das, was da von Jesus gesagt wird. Dass da die Anfechtungen kommen. Und die Bedenken. Und dann sind nur noch lauter Fragen da. Zweifel mitten in der Adventszeit. Kein fröhliches Thema. Aber davon muss auch gesprochen werden. Und sagen viele Bibelausleger, sie verstehen das so, wie man es in der Tat auch verstehen kann, dass Johannes der Täufer hier in eine Krise geriet. Verdenken kann man ihm das nicht. Verstehen kann man es gut. Er saß plötzlich in einer schlimmen Gefängniszelle. Das waren damals üble Quartiere und es gab da nur eine schlechte Behandlung. Man ist übel mit ihm umgegangen, denn er hat einen der damaligen Herrscher beleidigt. Kein Wunder, wenn er jetzt plötzlich zweifelt. Wo ist denn die Macht Jesu? Er hat ja immer von ihr gesprochen. Er hat ja gepredigt, dass schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt wird. Wann wird denn endlich dieser böse Herodes, dieser Tyrann und dieser Diktator gefällt? Das muss doch kommen. Und das kam nicht. Kein Wunder, wenn er zweifelt. Widerruft er nicht seine ganze Predigt, die er gehalten hat, und sagt, ich weiß nicht, ob ich das Richtige gepredigt habe. Das Thema ist für uns deshalb so aktuell, weil wir ja Menschen des Zweifels sind. Es gibt niemand unter uns, der nicht fortwährend zweifelt. Zweifel ist uns im Fleisch und Blut. Denken Sie nie, dass irgendjemand vor dem Zweifel grundsätzlich bewahrt bliebe. Vielleicht unterscheidet nur manchmal uns, dass wir tiefer und radikaler zweifeln. Die Glaubenden stellen noch mehr in Frage als die Ungläubigen. Die Gläubigen fragen ja noch viel tiefer. Was hält mich? Was ist mein Leben? Worauf kann ich mich verlassen? Zweifel gehört zu unserem Leben, aber wir wissen ja auch, wie in unseren Tagen die Zweifel uns in einer ganzen Tiefe auch so erfasst haben, dass unser Glaube an Jesus erschüttert ist. Darum sagen viele, das sei eine so hilfreiche Botschaft heute am dritten Advent. In unserem Jahrhundert ist ja der Zweifel an Gott, an seinem Wort, an der Offenbarung in Jesus so weit verbreitet, dass es schon ein besonderes Wunder ist, wenn einer wieder zum Glauben durchbricht. Der Zweifel ist zur Christenseuche geworden. Alles wird in Frage gestellt und es bleibt gar nichts mehr übrig. Und viele Christen wissen gar nicht mehr, dass sie schon längst beim Unglauben sind mit ihren Zweifeln. Und darum ist da schon die Frage, ob nicht der Johannes einer von uns war, einer, der gezweifelt hat wie wir. Aber was wäre das für ein Trost für uns, wenn wir sagen könnten, auch Johannes hat gezweifelt. Auch Johannes wusste nichts Gewisses mehr. Er blieb im Fragen und hatte keine Antwort. War das wirklich der Johannes aus dem Evangelium? Kennen wir ihn so? In christlichen Gruppen wird ja immer fast bis zum Überdruss auf den Isenheimer Altar verwiesen und auf den übergroßen Finger, mit dem der Johannes auf Jesus weist. Was ist denn mit dem Finger? Weist er wirklich auf Jesus hin? Oder war das ein zitternder Finger, der ungewiss war? War Johannes wirklich im Zweifel? Ich meine nicht. Alles, was Jesus über Johannes sagt, deutet in eine andere Richtung. Er war nicht ein schwankendes Rohr, das der Wind bewegt. Wir sind Leute, die heute glauben und morgen zweifeln. Johannes nicht. Johannes war von einer entschlossenen Festigkeit. Sehen Sie schon an seiner Zucht, wie er seinen Leib im Zaume hält. Er braucht nicht den Wohlstand und nicht den Genuss. Er geht in einfacher Kleidung einher und begnügt sich mit simple Ernährung, so das, was er eben in der Wüste findet. Und auch wie er dem Herodes gegenübertritt, das muss er sich ja vorher überlegen. Was will das für ein Märtyrer sein, wenn er nachher sein eigenes Wort widerruft? Einer, der dem Tyrannen die Wahrheit in das Gesicht sagt, das ist kein Zweifler. Sondern das ist ein Mensch von einer großen, felsenfesten Überzeugung. So kennen wir den Johannes. Und wenn er ruft, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde wegträgt, dann hat er nicht über Jesus Illusionen gehabt und hat nicht irgendeinen falschen Blick von Jesus in diesem Augenblick gesehen, sondern hat Jesus in seiner irdischen Schwäche und Ohnmacht gesehen und hat gerade gesagt, das ist. Und er hat doch das angekündigt, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Er wusste doch, dass er ins Gefängnis kommt und dass irgendetwas mit ihm geschehen wird, das ihn lähmt und das seinen Wirkungskreis einengt. Ich behaupte, Meine Bibelauslegung, Johannes hat nicht gezweifelt, seine Jünger haben gezweifelt. Und das sehen wir an vielen Stellen im Evangelium, dass sie ja nicht seiner Bitte nachgekommen sind, wenn er gesagt hat, sie sollen sich von ihm lösen und Jesus anschließen. Die Johannesjünger sind immer wieder zurückgekommen zu ihrem Meister, dem Täufer. Und so saßen sie jetzt auch vor seinem Zellenfenster und sagten, das ist doch gar nicht der, den wir erwarten. Und so würde das doch passen. Sie waren Leute des Zweifels. Wir sind Leute der Fragen, der Anfechtung, der Depression und der Zweifel. Wir sagen immer wieder, ja, was ist denn mit Jesus? Stimmt das denn? Er erhebt die Niedrigen und stürzt die Gewaltigen vom Thron. Das stimmt doch gar nicht. Wenn ich mich umschaue in der Welt, dann triumphieren die Bösen. Und so tragen sie ihre Fragen dem Johannes vor, und was soll der denn tun? Er gibt einen Rat, den einzigen sinnvollen Rat, den man Zweiflern geben kann. Geh zu Jesus, frag ihn. Trag deine Nöte ihm selber vor und warte, was er dir antwortet. Geh in die Stille und rede mit Jesus über deine Anfechtungen und Zweifel. Man kann anders keine Klarheit bekommen, auch in dem dauernden, bohrenden Zweifel. Was ist denn wirklich mit Jesus? Weil nicht Diskussionen uns Antwort geben können, da kann uns nur Jesus selbst klare Antworten geben. Und da sind wir beim Zweiten. Jesus gibt klare Antworten. Und er sagt diesen zweifelnden Johannesjüngern, schaut doch, was geschieht. Was geschieht denn? Das Reich Gottes ist angebrochen. Gott handelt mächtig in unserer dunklen Welt. Was geschieht denn? Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt. Da weist Jesus darauf hin, wie er in dieser Welt ganz sichtbare Zeichen seiner Königsherrschaft setzt. Das ist seit dem Kommen Jesus so. Sie haben in ihrem Leben schon machtvolle Wunderzeichen Gottes erfahren. Sie haben es selber erlebt, jeder Beter hat das erlebt, wie Gott überraschend Gebet erhört, das uns oft der Atem wegbleibt, wie unmittelbar sein Reich unter uns ist. Wir sehen ihn nicht, wir hören ihn nicht, und doch ist er da und wirkt. Er bereitet den Weg vor uns, und bis hinein in die Krankheitsnöte kann man das erleben, bis hinein in die große Trauer auf den Friedhöfen. Er ist da, der Herr. Aber es wären ja nicht Menschen wie wir, diese Johannesjünger, wenn sie nicht sagen müssten, aber gerade da bleiben ja unsere Zweifel. Kaum haben wir ein machtvolles Wunder erlebt, es dauert oft gar nicht lange, dann fängt der Zweifel wieder zu bohren an. Die Erlebnisse helfen uns ja nur so weit zum Glauben, so weit das Wunder reicht. Und wenn wir vor einer neuen Bewährungsprobe stehen, dann reicht der Glaube schon wieder nicht hinüber. Ist das wirklich so, dass du der verheißene Messiaskönig bist? Das ist doch die Frage. Gib uns doch eine Antwort. Gib uns doch eine Klarheit. Unser Denken bleibt immer an den sichtbaren, fassbaren Dingen stehen. Das ist für uns heute am Ende des 20. Jahrhunderts besonders schwierig, weil wir das nur als real nehmen wollen, was man sieht. Und alles, was darüber hinausgeht, als Fantasterei wegtun wollen. Ist das wirklich so? Und so fragen sie doch. Und darum setzt Jesus hinzu, dass er uns nicht durch Beweise zum Glauben führt, sondern durch das Evangelium. Den Armen wird das Evangelium gepredigt. Ach, mache du mich Armen in dieser heiligen Zeit, aus Güte und Erbarmen, Herr Jesus, selbst bereit. Das haben wir gerade gesungen. Arm, Arm sind wir, weil wir nicht glauben können, weil wir so wenig verstehen von der Welt Gottes, weil wir so wenig erkennen. Und da wird das Evangelium gepredigt und das bleibt bis heute der einzige Weg, wie man Zweifel überwinden kann, dass man seinem Wort traut und Ja dazu sagt. Armen wird das Evangelium gepredigt. Das wird einfach verkündigt. Da ist da der Herr. Noch einen dritten Punkt. Es gibt eine ganze Gewissheit, dass Jesus noch nicht am Ende mit seinem Reden mit den Zweiflern. In dem ganzen Abschnitt finden wir keine harte Zurückweisung. Es ist nicht so, dass Jesus uns nicht verstehen könnte mit unseren Fragen, aber er hat ja manchmal auch doch hart reden können. Wenn wir einmal die Jesus-Jünger sehen, dann merken wir, dass sie ja auch gezweifelt haben. Und Jesus hat genau dasselbe zu ihnen gesagt. Und dann ist es ein Wort, das wir brauchen. Er fügt nämlich noch hinzu, selig ist, der sich nicht an mir ärgert. Und genau dasselbe Wort hat Jesus noch einmal gesprochen, in jener dunklen Nacht seiner Hinrichtung. Da hat er zu seinen Jüngern gesagt, selig ist, der sich nicht an mir ärgert. Und die Jünger haben es nicht verstanden, sondern haben in dieser Nacht alle Jesus verlassen und haben versucht, ihr Leben zu retten. Sie haben nicht begriffen, wer Jesus ist. Weil sie gar keine Ahnung hatten, dass in der dunkelsten Nacht Jesus seinen größten Sieg vollbringt, dass in dieser unheimlichen, dunklen Nacht vom Karfreitag die ganze Schuld der Welt getragen wird und dass Jesus eine Versöhnung stiftet, die zwischen Gott und der Welt vollkommenen Frieden herstellen kann. Sie ahnen gar nichts davon. Wenn uns einmal bewusst wird, wie klein unser Glaube ist, der immer nach Beweisen fragt, wenn es uns geht um irgendeine kleine Wundersache. Jesus will uns doch viel weiterführen. Und dann noch am Ostermorgen zweifeln sie. Auch das steht in der Bibel. Nicht, dass wir dann uns damit beruhigen und sagen, ach, dann können wir ja auch zweifeln. Sondern Jesus schalt seine Jünger um ihres Unglaubens willen. Ach, ihr toren und trägen Herzens. Sind wir wirklich Leute, die nicht begreifen, wie groß die Macht Jesu ist, der den Tod besiegt? Es mag eine große Glaubensstärkung sein, wenn er einmal die Zahnschmerzen lindert. Aber Jesus will doch Todessieger sein. Einer, der meine Schuld wegträgt, der mein Leben vom Verderben erlöst. Darum will er uns aus den Zweifeln herausführen. Ich suche immer wieder nach einem Bild, wie man das Ganze klar machen kann. Und ich fand bei dem großen Theologen Karl Heim ein Bild, von dem er entschuldigend sagt, es sei ein ganz schwaches und unpassendes Bild. Er erzählt damals, wie er das erste Mal mit dem Flugzeug geflogen sei. Und was das für ein Erlebnis war, wie plötzlich dieses Flugzeug sich vom Boden erhebt und wie die Bäume und die Häuser unter ihm plötzlich liegen und das Flugzeug schwebt durch die Luft. Und dann sagt Karl Heim, merkt ihr nicht, wie Jesus uns lösen will von den irdischen Gebundenheiten, wie er uns auf einen Glaubenshöhenflug mitnehmen will. Und das ist so groß, dass man oft gar nicht merkt, warum uns Gott so hoch hinaufführt. Und dann erinnerte Karl Heim an die Vögel, die im Nest aus ihren Schalen kriechen und dann ihre ersten Schritte tun, ganz tapsig. Die hängen noch an dieser Welt. Die stehen zuerst auf ganz wackeligen Füßen. Und Karl Heim sagt, er fürchte, wir alle sind Menschen, die noch viel zu bodenständig seien mit ihrem Glauben und noch gar nicht bereit und gar nie dort stehend und bewusst, dass uns der Herr ja zur Ewigkeit führen will, auf einen weiten großen Flug und dass die Flügel tragen, wir können losspringen, es trägt, wir können den Flug wagen, wir brauchen nicht mehr die Sicherheiten. Sind ja viele, denen auch heute das Not macht, wie uns Gott. Nicht bloß im Zweifel lässt, sondern auch in der Anfechtung. Herr, warum, warum? Warum muss ich auf so viel verzichten und so viel loslassen? Warum reißt du mir so viel aus der Hand? Warum nimmst du mir meine Körperkraft weg? Damit ich im Vertrauen auf Jesus mich aufschwingen darf. Selig ist, der sich nicht an mir ärgert. Zweifel sind Ärgernis an Jesus. Glaube hat's mit Jesus zu tun, mit nichts anderes in diesen Adventstagen. Zum Schluss sagt Jesus noch etwas, was ich meine, stützt meine Auslegung. Da sagt Jesus, dass Johannes überhaupt der Allergrößte gewesen sei von allen, die je geboren wurden. Größer als Händel und Mozart, als Goethe und Hegel und Bismarck und wen sie nun verehren im Lauf der Geschichte. Er war größer. Größer als der genialste Mensch war der Johannes der Täufer. Aber er sagt, wer der Kleinste im Himmelreich ist, ist größer als er. Was ist denn der Kleinste im Himmelreich? Das kann ein Kind drüben in der Kinderkirche sein, das Jesus lieb hat. Irgendein junger Strolch, der in die Jungschar geht und der Jesus gehören will, der Jesus in seinem Herzen aufnimmt, das ist das Größte, der sich nicht an Jesus ärgert. Es ist letztlich gar nicht wichtig, was wir von dem Glauben des Johannes halten. Es ist wichtig, dass wir uns nicht an Jesus ärgern. Und dass wir nicht Zweifel an Jesus haben, sondern ihm kühn vertrauen und ihm Zugang zu unserem Leben geben. Amen. Nun singen wir vom Lied 401, die Verse 5 bis 7. 401, 5 bis 7. Wir wollen beten. Du Heiland, Jesus Christus, wir stoßen uns oft an deiner verhüllten Majestät, an deiner Knechtsgestalt. Wir wollten gerne mehr von deiner Macht sehen, gerade dann, wenn wir uns eingesperrt fühlen wie in einem Gefängnis, wenn wir uns auflehnen gegen das Unrecht, das uns widerfährt, gegen die zerschlagenen Lebenspläne, gegen die Krankheit oder gegen Menschen, die uns so viel Böses zufügen. Jetzt hilf uns doch, dass wir dein Evangelium verstehen und es dann mit dem Leben bewähren. Wir wollen auch für die bitten, die auf dem Krankenlager liegen, für die Alten, die schwere Wege geführt werden. Auch für deine verfolgte Gemeinde in den Ländern Asiens und Afrikas. Mach sie fest im Glauben an dich. Gib doch, dass sie sich freuen können an dir und deiner Macht und dass sie als Gebundene frei sind, dich zu preisen und dich zu rühmen und dass sie der Welt ihr Urteil sprechen als solche, die deiner großen Ewigkeit zuwandern. Gib uns auch diesen Weitblick, dass wir uns lösen können von den Zweifeln, die uns oft auch in der Nachfolge lähmen. Mach du uns zu Tätern deines Wortes. Du musst uns brauchen können in deinem Dienst. Wir wollen dich bitten, dass du uns in diesen Advents- und Weihnachtstagen immer größer wirst. Und wenn wir dein Evangelium weitersagen, dann wirke du Frucht, dass Menschen dich aufnehmen. Wir bitten dich, dass dieses Wunder auch in unserer Stadt geschieht und in unserem Volk. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun singen wir noch vom Lied 8, den 6. Vers. Frisch auf, ihr Hochbetrübten, der König kommt mit Macht. Lied 8, Vers 6. Wir wollen heute Mittag auf der Königsstraße mit den Posaunen zusammen Adventslieder singen und Kurzpredigten halten. Da sind so viele Leute unterwegs auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt. Wir machen das in der Königsstraße, Witwer gegenüber an der Commerzbank. Wir wissen wahrscheinlich, wo das ist. Oberhalb des Schlossplatzes. Um 4 Uhr, um 16 Uhr beginnen wir. Bitte helfen Sie uns. Und wir wären froh, wenn Sie dabei sein könnten, damit das nicht zu kläglich aussieht. Und wenn Sie heiser sind, dann kommen Sie dennoch und beten Sie mit, dass eine Atmosphäre entsteht, wo Gott wirken kann. Sie brauchen jetzt unseren gelben Notizenzettel. Nehmen Sie ihn nachher da mit an der Auslage, auch die anderen Dinge, die dort liegen. sind wichtig. Wir räumen heute den Büchertisch ab, weil ja der nächste vierte Advent schon der Vortag vom Heiligen Abend ist. Wir räumen also heute den Büchertisch weg und wenn Sie noch was brauchen, nehmen Sie das dort mit. Unser Opfer, das wollen wir ja in diesen Weihnachtstagen geben für die Gemeinden, mit denen wir verbunden sind. Ich danke Ihnen ja für die Arbeit von Hilfe für Brüder. Wir haben dieser Weihnachtsausgabe nur ganz klein hinten gemeldet, eine ganz wichtige Hilfe in Suriname im südlichen Amerika, Südamerika an der Ostküste, in der Nähe Guyanas gelegen, wo die Europaraketen immer gestartet werden, liegt ein Land, dieses Suriname, das unwahrscheinlich leidet. Seit Jahren von einer Militärklique beherrscht, viele dieser Leute sind ins Nachbarland geflohen. Die Christen haben einen besonders schweren Stand. Wir helfen dort seit Jahren materiell und auch vor allem in der Stärkung dieser Christengemeinden. Und wir sind jetzt dabei, wieder das einzige Bibelseminar, eine ganz kleine Bibelschule in der Hauptstadt Paramaribo wieder instand zu setzen. Diese Bevölkerung von Suriname besteht zu über 50% aus Indern. Der nächste größere Bevölkerungsteil sind Indonesier aus Java und dann noch einige afrikanische Mischrassen. Aber Gott hat seine Gemeinde dort. Es hat mich gefreut, wie hier in Stuttgart eine Familie ist, die einst früher in Paramaribo waren, wo der Vater den ersten Posaunenchor gegründet hat. Es gibt eine bekennende und mutige Gemeinde Jesu. Und gerade wenn es durch so viel Not des Bürgerkriegselends geht, wollen wir ihnen beistehen und helfen. Dafür ist heute unser Opfer bestimmt. Getraut werden am nächsten Samstag André Peter, Student der Theologie aus Feingen, Nestreuweg 23, und Renate Schiffbuch, Wirtschaftskorrespondentin und Übersetzerin aus der Stitzenburgstraße 13. Um 13.30 Uhr am nächsten Samstag, um 13.30 Uhr. Vergessen habe ich noch, dass eine Veranstaltung heute Abend in der Freien Evangelischen Gemeinde in der Kornbergstraße ist. Da spricht ein ehemaliger Drogenschmuggler, Ronald Bepp, aus der Drogenhölle Perus in die Freiheit. Er erzählt, was dort geschieht in Südamerika und wie sein Leben aus der Dunkelheit ins Licht kam. In der Kornbergstraße 7, heute Abend um 7 Uhr, kann man sich merken, um 19 Uhr, in der Kornbergstraße 7. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.